abortion were to become illegal,
also, wenn Abtreibung morgen illegal würde, würden wir noch immer mit den enormen Konsequenzen von Abtreibung sie behandeln müssen, damit umgehen müssen. Wenn wir uns die Straßen unserer Städte entlang gehen, in die Schulen, in die psychiatrischen Anstalten, sind die Straßen voll von Blut. Und die Leute dort sind die wandernden Toten. Da ist so viel zerstört, dass so viel Zerstörung, die den Leuten zugefügt worden ist durch die Abtreibung, dass auch wenn die Abtreibung illegal werden würde, müssten wir noch immer damit umgehen, mit den Konsequenzen umgehen. Die größte Lüge war, dass Abtreibung, dass die Wahl, die freie Wahl einer Frau ist, eine Abmachung zwischen ihr und ihrem Arzt. Die Wunden der Abtreibung sind tief. Einige Frauen beschreiben es als eine Vergewaltigung. Sie ist sehr weit gefächert. Frauen leiden durch die Folgen der Abtreibung. Männer sind verletzt. Kinder sind verletzt durch Abtreibung. Die Gesellschaft wird verletzt durch Abtreibung. Die Ärzte, das Personal wird verletzt. Ich werde schnell die Konsequenzen Konsequenzen auf Frauen durchgehen. Vicky wird es dann tiefer. Ich werde auch durchgehen die Folgen der Abtreibung auf Kinder. Also kurz jetzt über die Folgen für Abtreibung für Frauen und Männer. Für die Frauen gibt es eine erhöhte Sterblichkeit, erhöhte Rate an Brustkrebs, erhöhte Rate an Selbstmord, erhöhte Krankheitsrate, größere Anzahl von psychiatrischen Besuchen, Alkoholsucht, klinische Besuche. Ich habe 20 Papiere hier, wo ich euch die Literaturhinweise geben kann. Änderungen des mütterlichen Benehmens, eine Erhöhung von gebrochenen Bindungen, Bindungen von Ehen und von Beziehungen, ein Abgesetztwerden des Mutterinstinkts. Frauen, die abgetrieben haben, ist es für diese schwerer, eine gute Mutter zu sein. Ein Absetzen in Fruchtbarkeit, ein Sinken der Fruchtbarkeit durch eine Erhöhung von Chlamydieninfektionen durch die Abtreibung. Die Promiskuität wird erhöht. Stillen wird erniedrigt, gesenkt. In der zweiten Generation, in der Generation der Abtreibungsüberlebenden, ist ein Herabsetzen von Fruchtbarkeit. Frauen sind nicht offen für das Leben. Ich werde mehr darüber sprechen, wenn wir zu den Abtreibungsüberlebenden kommen. Die Konsequenzen für Männer: Männer haben kein legales Recht. Sie werden machtlos gemacht. Sie können ihr Kind nicht verteidigen. Es kommt eine große Wut daraus und es gibt einen Effekt auf Kinder. Wir werden da mehr darüber sprechen.
Are we doing all right with the translation? It's okay?
Yes, thank you.
There's an effect on the elderly.
Es gibt auch einen Effekt auf die ältere Generation. Die älteren Leute, die Abtreibung hatten, wissen, dass da große Wut ist. Die anderen Kinder, die überlebt haben, sind in Familien geboren, wo Abtreibungen waren. Sie haben große Ambivalenz und Wut gegen die Eltern. Wenn die Eltern schwächer werden, wenn sie Geld ausgeben für andere Dinge, dann ist der Bedarf nach Euthanasie da. Alte Leute wissen, dass es da Wut gibt gegen sie und so möchten sie eine Kontrolle über ihr Leben haben und den Augenblick des Todes selber wählen. Sie wollen nicht getötet werden durch ihre Familie. Wir kommen zu Johannes Paul, das was Johannes Paul II. Gesagt hat, eine Struktur der Sünde. Abtreibung, durch Abtreibung kommt Euthanasie. Es ist selbstverständlich. Es ist eine Verlangen danach. Und die alten Leute wollen selber den Augenblick des Todes kontrollieren. Es gibt einen Effekt auf das medizinische Personal. Es verliert den hippokratischen Eid. Und er ist nicht wirklich ein Arzt mehr. Der ganze Einfluss auf die Gesellschaft, wie Paul VI. Gesagt hat, Papst Paul VI. In Humanae Vitae, also Missachtung des Lebens. Was sind die Hauptkonflikte im Zusammenhang mit dem PAS-Syndrom? Das erste ist die Trauer. Es ist eine pathologische Trauer. Wenn jemand stirbt, dann musst du ihn berühren, du musst trauern, wenn sie sterben. Diese Trauer ist sehr kompliziert oder verkompliziert nach einer Abtreibung aus mehreren Gründen. Der erste Grund: Du musst den toten Leib sehen. Wenn jemand stirbt und im Krieg und du bist nicht klar und der Körper kommt nie zurück, dann ist es schwer, den Trauungsprozess zu haben, weil du musst die Person wiedersehen, die Tote wiedersehen, sie berühren. Das ist ein Grund. Der nächste Grund: Wenn man eine Abtreibung hat, dann muss man das Kind dehumanisieren, entmenschlichen. Es ist ein Klumpen von Zellen, nichts. Du kannst deinen Klumpen Zellen nicht betrauern. Du musst, das heißt, man muss klar werden, es ist eben kein Zellklumpen, sondern eine Person. Der nächste Grund: Wenn du abgetrieben hast, dann bist du verantwortlich für den Tod der Person. Und dann ist es noch viel schwieriger zu trauern. Wenn du in Mitternacht bei Rot über die Straße fährst und einen Unfall hast und der beste Freund stirbt dabei, wenn du die Verantwortung hast, weil du angetrunken gefahren bist, dann ist der Trauerprozess viel schwieriger. Ein weiterer Grund, warum das Trauern so schwer ist: Da gibt es keine Struktur, die dir erlaubt zu trauern. Wenn die Mutter stirbt, jeder versteht, dass du bist arm. Aber es gibt da keine Struktur. Du kannst nicht zur Familie gehen, nicht in die Arbeit gehen und sagen, ich hatte eine Abtreibung. Niemand will das hören. Ein weiterer Grund: Es gibt wenige Leute, die trainiert sind, um Leuten durch diesen Trauungsprozess zu helfen. Da gibt es auch enorme Schuld, spirituelle Schuld. Ich habe ein Kind getötet. Die Frau geht durch zwischen Unwirklichkeit und Wirklichkeit. Ich habe ein Kind getötet, es war kein Kind. Ich bin verantwortlich. Nein, ich bin nicht verantwortlich. Es ist ein Hin und Her. Es ist sehr schwierig aus der psychologischen Sicht. Da ist Furcht. Wir haben alle eine Barriere gegenüber unserer eigenen Aggression. Wenn diese Barriere gebrochen wurde, dann wissen wir, dass wir potenziell eine sehr gefährliche Person sind. In Kriegen, wenn jemand einen anderen getötet hat, dann wird das Töten leichter, die nächste Person zu töten, die dritte Person, die vierte. Das erste Töten, da hat uns Gott eine Barriere gegeben. Und wenn du diese Barriere übersteigst, dann wird es schwierig. Ich bin ein Mörder, ich habe getötet. Auch die Angst, dass mich jemand tötet, wird größer. Die Angst vor meiner eigenen Aggression. Ich habe jemanden getötet. Die anderen Kinder. Ich habe Angst vor meiner Aggression. Da ist Wut, Zorn. Eine Frau musste ein menschliches Opfer bringen, um ihre Familie zufriedenzustellen, den Freund. Und wenn sie das Opfer gebracht hat, dann hat sie davon nichts gehabt. Der Freund ist sowieso gegangen, die Familie tut da nichts Besonderes für sie. Da ist Wut. Ich habe dieses enorme Opfer gebracht. Aber niemand gibt Acht auf mich. Verminderte Selbstwert, Jahrestagsreaktionen. Frauen haben jedes Jahr einen Auslöser am Jahrestag der Abtreibung. Sie haben Depression. Sie sind depressiv, wenn das Kind geboren hätte werden sollen, Ende September, so werden sie depressiv. Das ist eine weitere große Lüge in der Abtreibungsindustrie, dass du dieses Problem los wirst. Aber du wirst das Problem nicht los, denn das Kind wächst weit im Verstand der Mutter. Eine Mutter erzählt dir, dass sie plötzlich im Supermarkt einkaufen geht. Sie sieht einen kleinen Buben, 17 Jahre. Sie sagt, das schaut aus wie der Bub, den ich gehabt hätte. 17 Jahre später. Der Bub, den sie hätte haben sollen, ist gewachsen, ist 17 Jahre alt geworden. Rückblenden, die Auslöser sein können. Du siehst etwas, du hörst etwas und die Abtreibungserfahrung kommt zurück. Ich habe einige Bilder von Künstlern hier. Es ist sehr interessant. Eine große Stille sind da herum um die Wunden der Abtreibung, aber der Ausdruck kommt in Kunstwerken hervor. Diese weiße tote Mutter und das abgetriebene Kind ist da und wächst, ist gegenwärtig. Andere Konflikte, Misstrauen, Schlafprobleme, Reinszenierung, es wieder zu tun, um es das nächste Mal besser durchzumachen. Ich werde eine Wiederabtreiben. Psychosomatische Krankheiten, Depressionen, geschwächte psychische Gesundheit, körperliche Gesundheit, ich nehme auf mich nicht Rücksicht, Selbstbestrafung, hat viele Formen. Drogen- und Alkoholmissbrauch ist eine Art der Selbstverletzung, der Selbstbestrafung. Zu viel essen, nicht genug essen, sind eine Art von Selbstbestrafung. Wir kommen jetzt zu einem sehr wichtigen Zusammenhang. Mein Ehemann hat ihn große Probleme gebracht. Vor Jahren haben sie Abtreibung verkauft als Weg, um Kindesmissbrauch herabzusetzen. Aber in Plätzen, wo viele Abtreibungen sind, ist doch viel Kindesmissbrauch. Da gibt es einen Teufelskreis zwischen Kindesmissbrauch und Abtreibung. Wie arbeitet das? Wenn eine Mutter missbraucht worden ist, emotional, sexuell, körperlich, physisch, wenn sie vernachlässigt wurde, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie schlechte Beziehungen sucht, dass sie schwanger wird und abtreibt. Wenn ein kleines Mädchen glücklich aufwächst in einer Familie, gute Beziehungen hat, Gott kennt, dann ist Abtreibung nicht so sehr das Thema. Abtreibung für diese kleine verletzbare Mädchen, das missbraucht wurde, da ist Abtreibung eher der Fall. Jedoch, wenn eine Frau eine Abtreibung hatte, dann beginnt sie Probleme zu haben, eine Mutter zu sein, die sie sein sollte. Wie arbeitet das? Wie funktioniert das? Eine Mutter hat eine Abtreibung. Während der nächsten Abtreibung wird sie ängstlich. Sie hat Angst. Die Ärzte erzählen, dass Frauen, die eine Abtreibung hatten, Probleme haben im letzten Abschnitt der Geburt. Sie wollen das Kind nicht weggeben. Sie sind fürchten sich es zu sehen. Wenn das zweite Kind kommt, so sagt das Personal im Spital, die hat eine Abtreibung gehabt. Denn die Reaktion der Mutter ist entweder zu viel überfürsorglich. Aha, also eben nicht fürsorglich, umgekehrt. Also ist nettes Baby, leg es dorthin. Alle, die ihr Kinder habt, ihr wisst, wie sehr ein Schrei des Kindes irritieren kann. Eine Mutter, die Abtreibung hatte, da wird dieser Schrei des Kindes, das Hunger hat, nass ist, weckt in ihr entweder eine Reaktion der Hilflosigkeit, was soll ich jetzt machen, oder Wut. Oder es ist schwierig, denn in der Mitternacht, wenn das Kind weint, dann wirst du zornig. Und dann siehst du das kleine Baby und denkst, ah, dann wird das Herz warm für das Kind. Wenn diese normale Reaktion nicht da ist, dann schüttelst du das Kind. Ich bin müde, ich muss morgen arbeiten. Das sind mehr Vernachlässigung und Missbrauch. Ich hatte eine harte Zeit, mit dem Kind umzugehen. Ich gebe das Kind in den Kindergarten, ich muss mein Leben führen. Die zweite Generation, das Kind wuchs auf, nicht in einer liebenden Umgebung, pflegenden Umgebung. Und dieses Kind ist verletzbarer, eine Abtreibung zu haben. Wir haben einen Kreis, einen generationenübergreifenden Kreis. Nächste Folie. Die von euch, die in der PS-Arbeit involviert sind, wenn sie so alt sind wie ich, dann wisst ihr, dass eine Änderung stattgefunden hat. Vor 20 Jahren waren die PRS-Frauen, Frauen, die eine Abtreibung suchten, waren anders als was sie heute begegnen. Warum ist das so? Zuerst müssen wir verstehen, dass da eine tiefe Entmenschlichung stattgefunden hat. Dieser, die in einer Abtreibungskultur aufwachsen. Ich hoffe, ihr versteht das mehr, wenn ich über die Abtreibungsüberlebenden spreche. Und so Kinder, die aufwachsen, ich bin niemand, ich bin nichts wert. Ich bin schwanger, macht nichts. Ich habe keinen Wert. Mein Baby hat keinen Wert. Das ist sehr entmenschlicht. Abtreibungsüberlebende haben eine tiefe, eben keine Verbindung zwischen Emotionen und dem, was geschieht. Wir sprechen darüber später. Und Sie sehen, dass viele junge Leute heute, die haben so eine Schutzhülle. Sie gehen durch Cyberspace. Sie haben Probleme, da rauszukommen aus dieser Schutzhülle, aus dieser versiegelten Hülle. Das ist der Grund, warum dieses PRS-Syndrom viel schwerer heute behandelt werden kann. Vor vielen Jahren sprach ich mit Mrs. Billings. Ich sagte, ist es schwieriger, natürliche Empfängnisverhütung in China, in Russland, wo viele Abtreibungen waren, schwerer zu lehren? Nein, sagt sie, es ist nicht schwerer. Ich erzählte von den Überlebenden. Am nächsten Morgen kam sie zu mir und sagte, ich dachte nach über die Frage und ich glaube, du hast recht. Ja, denn junge, moderne Frauen leben nicht in ihrem Körper. Ihr Körper ist hier und sie sind dort. Im ganzen Post-Abortion-Syndrom musst du zuerst umgehen mit den überlebenden Syndrom, bevor du überhaupt das PRS-Syndrom bearbeiten kannst. Wie viele Zeiten wirst du eine junge Frau fragen, die eine Abtreibung hatte, und sie wird sagen, das macht nichts, ich habe nichts getan. Sie lügt nicht, das ist wahr für sie. Wenn du beginnst, sie wieder menschlich zu machen, dich auseinandersetzt mit all ihrem Leiden als Abtreibungsüberlebende. Auf einmal kommt die Schuld und die Probleme. Also zeigen sich. Die Wunde eines Abtreibungsüberlebenden zu sein, sind so tief, dass sie auch abdecken das PRS, also die Folgen der eigenen Abtreibung. Der andere Grund, es ist schwieriger, Post-Abortion-Syndrom zu behandeln, weil die pharmazeutische Industrie hat einen chemischen Knebel an Frauen gesetzt. Die Antidepressiva, die verkauft werden, sind ein Millionengeschäft. Das sind die Drogen, die am meisten verkauft werden in Nordamerika, Antidepressiva. Aber die machen einen chemischen Knebel für Frauen. Denn ihre Emotionen werden betäubt. Und wenn wir die Frauen in Gruppen haben, dann schauen wir zuerst, dass sie aufhören mit den Antidepressiva. Dann fühlen sie den Schmerz. Sie können reagieren. Nächste Folie. Jetzt sprechen wir mehr über die Abtreibungsüberlebenden. Der Grund, warum ich darüber spreche, ist, es ist etwas, das nicht sehr bekannt ist. Ein Grund. Der zweite Grund, es ist mein persönliches Interesse. Abtreibungsüberlebende. Ich habe diese kleinen Figuren, weil wir haben eine Generation von Sklaven gemacht. Diese Klone, Science-Fiction-Klone. Bevor ich mit meinem Ehemann gearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass etwas los ist. Ich gebe euch drei Zeugnisse, drei Erfahrungen von meiner medizinischen Ausübung. Ich arbeitete als Krebsspezialist. Ich hatte einen 10 Jahre alten Buben. Der hatte ein
Marktransplantation.
Um 2 in der Früh hat mich die Schwester angerufen. Dieser Bub wird verrückt. Kannst du eine Schlaftablette mir geben, damit ich dem Bub eine Schlaftablette geben kann? Ich war jung, hatte viel Energie. Ich kam hinunter und wollte ihn sehen. Ich zog mich an, fuhr ins Spital. Ich sah diesen Knaben. Er schrie und schlug um sich, schlug auf die Wand. Und nach 20 Minuten sagte er zu mir, wirst du mich töten? Ich habe gesagt, nein, nein, ich dachte daran nicht, nicht wirklich. Aber als ich zu ihm sprach, was passiert war, seine Mutter war schwanger und sie erzählte ihm, ich komme morgen nicht, weil ich einen Test haben werde, um sicher zu sein, dass das Baby gesund ist. Vorgeburtliche Diagnose. Der Bub war nicht blöd. Er sagte, wenn das Baby nicht okay ist, dann wird das Baby getötet werden. 2 Uhr in der Früh, denkt er, und was ist los, wenn meine Markuntersuchung nicht in Ordnung ist? Das war sehr interessant, aber auch erschreckende Erfahrung für das Kind. Die Mutter möchte loswerden jemanden, der nicht in Ordnung ist. Die zweite Erfahrung. Ungefähr um die gleiche Zeit war ein kleines Mädchen, 7 Jahre, mit dem gleichen Problem. Sie war sehr kompliziert. Sie war immer in einer schlechten Laune. Eines Morgens ging ich hinein, sie spielte, sie war glücklich, sie sang. Und ich sagte zu ihr, was ist dir geschehen? Ja, meine große Schwester kam und sie spielte die ganze Nacht mit mir. Ich sagte, die spinnt. Ich sagte zur Mutter, ihrer Tochter geht es gut, sie hat mit ihrer großen Schwester gespielt, aber ich weiß, sie haben kein weiteres Kind, kein größeres Kind. Und die Mutter wurde sehr emotional, denn sie hat eine Abtreibung gehabt vor einigen Jahren. Und sie sagte, sie hat das irgendwie verbunden. Das dritte Beispiel. Ich habe mit Professor Lejeune in Genetik gearbeitet. Eine Großmutter rief mich an. Sie sagte, mein vierjähriges Enkel ist außer Kontrolle. Was passierte? Was passiert war, ist, dass die Mutter wurde schwanger und hatte einen genetischen Test. Der genetische Test zeigte normal, anormal. Und so wurde das Kind getötet. Denn es waren chromosomale Abnormalitäten. Das andere Kind hat gewusst, dass das Kind schwanger war, dass die Mutter schwanger war. Die Mutter sagte, ja, wir machen eine Abtreibung, weil das Kind war nicht normal und so weiter. Und dieses vierjährige alte Mädchen wachte jede Nacht auf, schreiend, wo haben Sie das Baby hingetan? Wo haben Sie das Baby hingegeben? Das sind tägliche Beispiele. Beispiele, die jeden Tag geschehen. Eine Familie, ein vierjähriges Mädchen, die Mutter ist schwanger. Und sie finden eine Abnormalität des Kindes und sie töten das Kind. Aber das 4 Jahre alte Kind möchte wissen, was ist mit dem Kind passiert? Was ist mit meinem Bruder, meiner Schwester passiert? Wo haben sie das Kind hingegeben? Wenn du zu Kindern sprichst, es ist kein Geheimnis, es ist irgendwo anwesend, diese Abtreibung. Man könnte sagen, ja, aber woher wollen die Kinder das wissen? Vor 20 Jahren hatte eine Abtreibung, wie soll das Kind das wissen? Kinder wissen es auf verschiedene Art und Weise. Die spüren, dass jemand in der Familie fehlt. Die Zeichnung in der Mitte ist sehr interessant. Ein kleines Mädchen aus der Schweiz. Die Person hat sie gebeten, ihre Familie zu zeichnen. Und sie hat zwei Bilder gemacht. Die Familie oben ist die Familie, wo sie glaubt, sie sollte sie sein. Und die Familie unten ist die Familie, wie sie jetzt ist. Sie ist 9 Jahre alt. Sie weiß nicht, sie weiß es nicht über die Abtreibung, weiß sie nichts. Die Familie, die sie hat, du siehst, Mutter und Vater sind getrennt. Die Mutter schaut ein bisschen nicht so gut aus. Normalerweise sollten Vater und Mutter zusammen sein. Und es ist sehr interessant, ich weiß nicht, ob Sie das sehen. Einige Kinder haben Punkte oder Bauchnabel. Aha, Bauchnabel, einige nicht. Diese Zeichnung wurde von einem 4-jährigen Kind gemacht, die von Südamerika adoptiert worden ist. Sie war sehr kompliziert, sehr schwierig. Die Mutter kam zu einem Therapeuten und der sagte, das Kind soll Bilder malen. Das Kind hat Bilder gemalt, sie hat immer diese Figur gemalt. Das Ding in der Mitte ist rot. Sie hat einen roten Stift genommen. Die Mutter war sehr intelligent. Die Mutter hat gesagt, ich mag deine Zeichnungen, zeichne mehr. Und eines Tages ging sie hin und schlug auf das Bild. Die Mutter sagte, warum schlägst du das Bild? Schlechte Frau, schlechte Frau. Und dann zeichnete sie mehr. Und dann machte sie diesen Pfeil, diesen Haken neben dem roten. Die Mutter wusste, dass diese südamerikanische Mutter einen Abtreibungsversuch für dieses Kind gemacht hatte. Und sie sagte zum Kind, vielleicht kann das kleine Kind dieser schlechten Frau vergeben. Das kleine Kind hat gesagt, nein, denn sie hat mich getötet. Das Kind wusste nichts davon. Kinder erfahren es oder wissen es durch Intuition. Die hören zufällig bei einer Konversation zu. Ich erinnere mich an eine Frau, an eine Person in Deutschland. Der Sohn war homosexuell. Er wurde vor der Abtreibung geboren. Und er ging rauf, um die Tagebücher der Mutter zu lesen, denn er wusste nicht, was los ist. Und er las über die Abtreibung. Es gibt mehrere Arten, es herauszufinden. Die Dinge in der Familie laufen nicht gut. Die Mutter geht zum Spital eines Tages, sie kommt zurück und alles ist anders. Etwas ist gebrochen in der Familie. Kinder erzählen dir, dass sie mit imaginären Geschwistern spielen. Sie haben imaginäre Brüder und Schwestern. Wir reden später darüber mehr. Nächste Folie. Wir schauen uns diese zwei Zeichnungen an. Beide wurden gemacht bei jungen Frauen. Beide hatten zwei Selbstmordversuche hinter sich. Die Zeichnung am oben ist besonders interessant. Eine junge Frau, die zur Universität geht. Hat eine sehr dramatische Kindheit. Da waren viele Abtreibungen in der Familie. Und mit ihr war der imaginäre Bruder. Und den hat sie versteckt in der Ecke. Und alles ist schwarz. Als Kind hat dieser imaginäre Bruder ihr sehr geholfen. Weil er sie beschützt hat. Wenn Dinge sehr schlimm waren in ihrer Familie, dann ging es in diese imaginäre Welt und hat mit ihm gespielt. Später, sie wuchs dann auf und dieser tote Bruder wurde pathologisch für sie. Er sagte zu ihr, komm zu mir. Und sie sprang vom Balkon hinunter. Es war sehr interessant, denn als du sie sahst, schaute sie aus wie eine normale College-Studentin. Sie sprach darüber gern, weil sie sagte, sonst wirst du verrückt. In den Zeichnungen ist so viel Tod und Zerstörung. Was sind einige Zeichen und Symptome? Wie kann man einen Abtreibungsüberlebenden erkennen? Das erste ist Überlebensschuld. Überlebensschuld wurde zuerst beschrieben nach dem Holocaust. Als Leute aus dem Konzentrationslager herauskamen, haben sie nicht Juppidu gesagt, wir haben es geschafft, alles ist gut. Sie kamen heraus und hatten eine schwere Last zu tragen. Sehr viele Depressionen, Selbstmord, Furcht. Wenn du dieser große Tsunami, den wir einige Jahre zuvor hatten, es ist eine Last, Überlebender zu sein. Wenn es ein Tsunami ist oder ein Krieg, hast du eine Schutzhülle? Machst du eine Schutzhülle um dich? Ein Krieg gegen die Juden, aber ich habe meine Familie, ich habe meinen Schutz. Aber wir gehören einfach zusammen. Wenn da ein großes Erdbeben ist, eine Naturkatastrophe, es ist meine Stadt. Viele Leute starben, aber ich hatte eine kleine Schutzhülle, also einen Schutz. Jetzt stell dir vor, du bist geboren und du hast keinen Schutz. Denn der Feind ist nicht außerhalb irgendwo. Der Feind ist deine Mutter oder der Vater. Es gibt eine gewisse Art der Hilflosigkeit. Du erlebst sie. Eine schreckliche Isolation eines Kindes, das aufwächst, wenn der Feind die Mutter ist. Nächstes. Was meinen Sie mit Abtreibungsüberlebenden? Das war eine gute Frage und ich entschuldige mich. Die Frage war, was ist ein Abtreibungsüberlebender? Ich habe darüber das nicht näher erklärt. Es gibt viele Arten von Abtreibungsüberlebenden. Das Offensichtliche ist, dass ein Kind, das sie abtreiben wollten, es hat überlebt. Das sind sehr wenige, ein halbes Dutzend in der Welt. Das, was am meisten vorkommt, ist, dass Kinder in einer Familie aufwachsen, wo ein oder zwei Geschwister abgetrieben worden sind. Auch eine Form, die oft vorkommt, Eltern, denen Teenager sagen, du dummer Teenager, ich hätte dich abtreiben sollen. Und du bist geschockt, du bist geschockt. Aber viele Leute kommen und erzählen uns das. Ein 13 Jahre altes Kind, dem wurde gesagt, ich hätte dich abtreiben sollen. Andere nebulöse Überlebende sind wenn Eltern nachgedacht haben. Sie haben vorgeburtliche Diagnose gemacht, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Ja, also wenn es ein Problem gehabt hätte, hätten wir abgetrieben. Oder Sie wachsen in China auf oder in der Ukraine. Wenn Sie einen Familienstammbaum in der Ukraine machen, tot. Von Konzentrationslager, Abtreibung. Du bist der Einzige, der überlebt hat. Es ist schwierig. Die Überlebenden, es ist sehr viel weiter. Ich erzähle Ihnen etwas. Vor 2 Jahren hatten wir eine Frau, die zu unserer Gruppe kam. Sie dachte, dass sie eine Abtreibungsüberlebende ist. Denn sie hat diese Symptome gelesen und sagte, das habe ich gelesen, also das ist das, was ich empfinde. Nach vielen Gesprächen haben wir erkannt, dass sie kein Abtreibungsüberlebende ist, aber ihre Eltern haben verhütet. So nennt sie sich selber eine Verhütungsüberlebende. Und wir hatten 3 weitere sehr starke Zeugnisse von jungen Frauen, die aufgewachsen sind in katholischen Familien, wo verhütet worden ist. Der Einfluss darauf, das beginnt aber erst jetzt, dass wir diese Zeugnisse jetzt bekommen. Der Einfluss der Verhütung auf die jungen Frauen, die jetzt in diesen Familien aufwachsen, das ist eine große Diskrepanz zwischen dem, was die Eltern sagen, was sie tun, was sie leben. Und all diese Frauen haben die Kirche verlassen, hatten ein Leben mit vielen Beziehungen. Der Einfluss der Verhütung in 10 Jahren zum Beispiel wird noch viel größer sein. Existenzängste. Ich hätte sterben können oder ich hätte sterben sollen. Ich kann mit dem Tod flirten. Aber ich fürchte mich sehr, weil ich weiß, ich bin einmal entkommen, aber ich werde ein zweites Mal nicht mehr entkommen. Die ganze Existenzangst eines Überlebenden. Das nächste Symptom ist die ontologische Schuld. Ein Abtreibungsüberlebender ist sehr schuldbeladen. Er fühlt sich sehr schuldig. Ich sollte nicht leben. Ich bin schuldig, dass ich lebe. Ich bin nicht glücklich, dass ich lebe. Ich bin schuldig, denn ich bin so erstarrt in einer Art von Angst, dass ich meine Talente nicht entwickle. Und diese Art, sich auf das Existieren zu konzentrieren, sie haben große Schwierigkeiten, sich selber in der Zukunft zu sehen, sich zu entwickeln. Wenn Sie in der Schule ein kleines Mädchen, ein kleines Kind fragen, was wirst du in der Zukunft sein? Keine Ahnung. Die Träume und diese Vorstellungen, die jungen Leute für hatten? Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und auch wenn du über ewiges Leben sprichst, keine Ahnung. Dieses Konzept der Zukunft wird sehr nebulös. Misstrauen gegenüber den Eltern. Von der Geburt, da gibt es ein ängstliches Anklammern an die Mutter. Alle, die ihr Kinder hattet, ihr wisst, wie kraftvoll dieser Blick des Kindes auf dich ist. Das Kind schaut dich an und du schaust zurück. Und da ist eine solche Intensität in diesem Blick. Und Frauen nach Abtreibung können das nicht aushalten. Sie können diesen intensiven Blick des Kindes nicht aushalten. Diese Schwierigkeiten in der Bindung und in dem Anklammern oder Nährung. Und wenn die Kinder wenn das irgendwie gestört ist, werden die Kinder wie Kletten. Und die Mutter ist ängstlich, sie stößt das Kind weg und das Kind schreit mehr, die Mutter stößt das Kind weg. Da gibt es eine Pathologie. Und da ist ein Misstrauen gegen die Eltern. Das Misstrauen gegen die Eltern, das Problem ist dabei, dass du auch gegen Autoritäten nicht so Misstrauen hast. Also Misstrauen. Also sie haben keinen inneren Selbstwert. Das ist sehr wichtig. Die United Nations, wenn ich zu den großen Konferenzen ging, sagten sie im Jahr 2000, wird jedes Kind ein gewolltes Kind sein. Das ist ein gutes Ding. Ist das ein gutes Ding? Nein. Du lebst, weil du gewollt wurdest. Wenn ich nur lebe, weil ich gewollt bin, ich als Person, dann habe ich keinen Wert als Person. Dann habe ich keinen Wert. Das Konzept ist, dein Kind willkommen geheißen, also ein Kind willkommen zu heißen und nicht es zu wollen. Das ist ein großer Unterschied. Wenn ich keinen Wert habe aus mir selbst, dann hast du auch keinen Wert. Aber ich möchte, als mein menschlicher Wert, meine Würde ist, ich möchte jemand sein. Ich kann sehr stark sein, ich kann jeden zusammen. Oder ich kann ein guter Student sein. Ich brauche etwas Äußeres, das mir Wert gibt, weil ich innerlich keinen Wert habe. Ich möchte diese Zeichnung ein bisschen erklären. Es ist eine außergewöhnliche Zeichnung. Ein 26-Jähriger hat mir das gegeben. Die Eltern waren Abtreiber. Beide Elternteile haben mit ihrem Ehemann gearbeitet. Sie waren in dieser Gemeinschaft der Zenturionen. Das ist diese Gemeinschaft, also die versuchen umzugehen mit den Konflikten, wenn jemand der Abtreiber war. Und beide Eltern waren Abtreiber, als sie geboren wurde. Und beide hatten darüber nachgedacht, sie abzutreiben. Das ist ein sehr schweres Leiden, das diese Frau getragen hat. Als sie zu uns kam, war sie unter Drogen. Aber sie gab mir diese Zeichnung. Diese Tränen von Blut und diese Lake mit Blut. Ich habe das sehr beeindruckend gefunden, diese Zeichnungen von Abtreibungsüberlebenden. Sie haben vor allem zwei Dinge, also zwei Augen, die sie schauen. Das heißt Furcht vor diesem Misstrauen gegen die Eltern, gegen die Gesellschaft. Und das zweite ist der Mund. Blut am Mund, großer Mund. Sie wollen schreien, aber sie können nicht schreien.
So, next slide. So, we talked
Wir sprachen ein bisschen über diese Pathologie mit der Mutter, über diese ängstliche Anhänglichkeit, wenn das Kind viel Mühe investiert, sich an die Mutter anzuklammern, aber dann aufgibt. Wenn die erste Lektion der Anhänglichkeit ist nicht gut absolviert, wenn man ein Problem hat mit seiner Mutter als Kind, dann hat man ein Problem, sich mit irgendjemandem zu verbinden und anhänglich zu sein. Der enorme Selbstzweifel. Ich hatte niemals den Blick, den liebenden Blick meiner Mutter oder meines Vaters auf mir. Dann ist das eine sehr ambivalente Beziehung zu den anderen Menschen. Große Probleme, Verbindlichkeiten einzugehen. Wenn man mit jungen Leuten spricht über Verbindlichkeit, dann weichen sie aus. Ich glaube, jeder von uns hat das erlebt, wie schwierig es ist, junge Leute zu Verbindlichkeiten und Versprechungen zu bewegen. Oberflächliche Beziehungen. Wegen dieses Fehlens von Zusammengehörigkeit sind die Beziehungen sehr oberflächlich, weil man nicht der älteren Generation vertrauen kann, dann sind die Beziehungen sehr mit den Gleichaltrigen sehr schwierig. Es ist viel Rivalität, das Ausbleiben von Verbindlichkeit, Bandenaktivitäten und dergleichen. Dann die Pseudogeheimnisse. Wenn man seine Mutter nicht fragen kann, wenn man das Gefühl hat, irgendetwas stimmt nicht in der Familie, und man kann sie nicht fragen, dann fragt man nur oberflächlich, stimmt das, passt das so, und ja, aber es gibt nur ausweichende Antworten. Und man spürt, es gibt ein Geheimnis, aber man spricht nicht darüber, man sieht fern und dann bekommt man die Informationen vom Fernsehen. Aber man geht nicht zu den Eltern und fragt, wie verhält es sich mit diesem und jenem. Es ist eine Barriere da und ein Geheimnis, das dazwischen steht. Man lebt dann in einer unwirklichen Welt, die für die menschliche Intelligenz lähmend wirkt. Man muss ja fragen können und sich informieren können, aber man kann es nicht tun, weil diese Barriere dazwischen ist. Dann ist da die Wut. Die Gefühle sind sehr schwach entwickelt. Es gibt nur zwei große Gefühle, die sie verspüren. Das eine ist Wut und das andere ist Angst. Die normale humane Empathie, das Einfühlungsvermögen, das Weinen für jemanden, um jemanden, dieses kleine Hühnchen und so, diese Dinge sind unterentwickelt. Es ist nur Angst und Wut, die dominieren. Dann der Pessimismus. Dann übertriebene Risiken einzugehen. Dieses Benehmen sieht man in unserer jungen Generation sehr häufig. Wenn man dem Tod entronnen ist, hat man eine ganz merkwürdige Ambivalenz vor dem Tod. Man hat ein Gefühl, ich bin dem Tod entronnen, jetzt kann ich es noch einmal versuchen. Man geht Risiken ein, man fährt zu schnell, man hat ein riskantes Sexualleben und experimentiert mit Suchtgiften. Es gibt eine Unbesiegbarkeit, die da dahinter steckt. Eine vermeintliche Unbesiegbarkeit. Und wenn man ihnen sagt, das ist schlecht für ihre Gesundheit, ist es ihnen egal. Sie kümmern sich nicht darum. Ich bin unbesiegbar. Ich kann das ausprobieren. Es wird mir nichts passieren, okay? Gut so. Dieses Flirten mit dem Tod ist eine Konstante. Ein anderes Symptom der Abtreibungsüberlebenden ist die Faszination für das Okkulte. Ich glaube, es ist relativ leicht, das zu verstehen. Denn erstens, das Okkulte ist sehr schnell zu haben heutzutage. Das Okkulte verbindet sich mit Angst und Hass von selber. Es ist auch eine Art und Weise, Kontrolle zu haben, vermeintlicherweise. Denn sie leben ja nur, weil sie gewollt sind. Es hängt an einem sehr dünnen Faden. Wenn das nicht wäre, dann wäre ich nicht am Leben. Und ich habe ein Bedürfnis, mein Leben zu kontrollieren, und deswegen muss ich etwas tun. In der Art und Weise, wie das Okkulte gezeigt wird, ist es ein leichter Weg, vermeintlich. Ich bin Teil vielleicht einer geheimen Loge und ich habe Regeln und Zeremonien und Rituale und habe ich Macht. Und mein Ärger kann eine Art und Weise, sich auszudrücken, finden. Verwirrung der Identität, Identitätskrisen. Weil ich nicht weiß, wer ich bin, hat das auch sexuelle Folgerungen. Wenn ich mich als Kind irgendwie selbst konstruiere, ich weiß, wer ich bin eine Frau, ich bin ein Mann, aber wenn ich das nicht weiß, dann bricht eine gewisse Verwirrung aus. Das schwappt über in die sogenannte Gender, in den Genderwahn. Die Sehnsucht nach Geschwistern. Das ist sehr wichtig. Sie wissen, die von dem ausschweifenden Lebensstil vieler Kinder, vieler Menschen. Wir hatten sehr interessante Zeugnisse. Ein junger Mann, der eine Schwester sucht. Er sucht eine Frau, mit der ich Nähe teilen kann, mit der ich kämpfen kann, mit der ich eine gute Beziehung habe. Und weil sie jung sind, natürlich wird es zu einer sexuellen Beziehung, aber das ist es nicht, was ich eigentlich wollte. Ich suche meine Schwester. Abtreibungsüberlebende, die in die Therapie kommen, können das sehr klar aussprechen und identifizieren. Ich suche meine Schwester. Mein Ehemann, der sehr schwere Fälle zu gewärtigen hat, er muss mit Menschen umgehen, die ihre geschlechtliche Identität ändern wollen, die ihr Geschlecht umwandeln wollen. Er ist immer sehr überrascht, wenn er mit diesen Menschen spricht, und er nimmt ihre Familienanamnese auf und da ist eine Abtreibung da. Was denkst du, was war das abgetriebene Kind? Ein Mädchen. Dieser Mann lebt 20 Jahre als Mann und dann die nächsten 30, 40 Jahre als Frau, um seine Schwester sozusagen selbst in eigener Person zu ersetzen. Das wird sehr krankhaft und verwirrend. Es ist einfach eine große Verwirrung in der Frage nach der sexuellen Identität bei den Abtreibungsüberlebenden. Dann, ich lebe mein Leben für das abgetriebene Kind quasi. Vielleicht springe ich jetzt herum mit den Erzählungen, einmal da, einmal dort, aber ich habe viel wissenschaftliche Forschung gemacht, die aber noch nicht als großes Buch oder als wissenschaftliches Paper publiziert worden ist. Vielleicht wird das auch niemals der Fall sein. Wenn man das analysiert, und wir haben das mit 400 Abtreibungsüberlebenden gemacht, eine sehr große Studie, dann sind die häufigsten und klarsten Symptome die folgenden. Ich habe das Gefühl, ich habe es nicht verdient zu leben. Etwas Schreckliches wird mir zustoßen. Ich habe versucht, mich umzubringen. Ich habe Angst, den Verstand zu verlieren. und ich habe mich selbst verwundet. Ich habe mich gefragt, es ist sehr interessant. Abtreibungsüberlebende sagen, sie lieben es, Schmerz zu empfinden, weil das der Beweis ist, dass sie leben und lebendig sind. Man spricht mit diesen Menschen, die Wunden haben, die sich, ja, das ist ein, das zeigt mir, ich lebe. Darum muss ich mir Schmerz zufügen, um das zu erfahren. Es gibt viele Anzeichen dieses Symptoms in der modernen zeitgenössischen Musik. Es ist satanisch oder chaotisch. Es gibt ein Cover von einer LP mit zerbrochenen und zerstörten Embryonen. Das ist sehr, sehr präsent in der gegenwärtigen Popmusik und auch in der Drogenszene. Das hängt auch damit zusammen. Abtreibungsüberlebende leben in einer Realität, die so schlecht und so angstmachend ist, dass sie es vorziehen, in die Drogenszene zu entfliehen. Die Welt der Drogen ist viel besser als die Welt, in der sie zu leben gezwungen sind. Das ist so eine Verdrehung der Aussage von Genesis, wo Gott sagt, alles was geschaffen ist, ist gut. Aber die Wirklichkeit, die diese jungen Leute bewohnen müssen, ist so schlecht, dass sie in die Drogen lieber in die Drogen entfliehen. Wir sind sehr stark angegriffen worden für das jetzt Folgende. Zu Weihnachten bekamen wir das erste Harry Potter Buch. Lest es. Wenn man Harry Potter liest, dem Stein der Weisen, diese Post-Abortion-Survivor-Themen sind auf jeder Seite der Harry Potter-Bücher zu finden. Es erklärt teilweise den Erfolg, den ungeheuren Erfolg. Denn viele hat man, die Harry Potter lieben, und viele, die das gelesen haben, sagen, das interessiert mich nicht sehr, es hat mich nicht sehr angesprochen. Aber die Leute, die Harry Potter lieben, sind diejenigen, die verstehen, die hinter die Kulissen sehen. Sie sagen, ja, das bin ich. Und das in einer verschlüsselten Sprache sozusagen ist der Potter in die abtreibungsüberlebenden Welt hineingebrochen. Also was sind diese Themen? Alles ist unreal. Und es gibt auch sehr wenig Gefühle aus Angst und Hass und Zorn. Es gibt nur unter Gleichaltrigen gute Beziehungen. Eltern sind abwesend. Dann die Angst, missbraucht oder getötet zu werden, bei denen die verantwortlich sind. Und Harry Potter ist auf der Stirn gekennzeichnet mit dem Kainsmal. Abtreibungsüberlebende erzählen gerne über ihre Position in der Familie. Wenn sie überleben und die Mutter tötet das Kind, das hinter ihnen kommt, ihr Geschwisterchen, dann nehmen sie selber das Kainsmal an und sie sagen, meine Mutter tötete und ich bin verantwortlich. Wenn ich ein besseres Kind gewesen wäre, wenn ich nicht mir ein Geschwisterchen gewünscht hätte, wenn ich nicht immer so fordernd wäre, dann hätte meine Mutter meinen Bruder, der nach mir kam, nicht getötet. Dieses Kind übernimmt die Last der Verantwortung für die Abtreibung. In einem anderen Fall, wo die Abtreibung vorher stattgefunden hatte und das Kind später geboren wird, hier ist die Sache ein bisschen anders. Entschuldigung, ich möchte nur ein Beispiel für das Kainsmal geben. Ein paar Jahre zuvor trafen wir eine Frau, eine schöne Frau, in ihren 30ern, und sie sagte, ihr Leben hatte im Alter von 10 Jahren ein Ende genommen. Sie war ein Mädchen, sie schlief, und wenn die Mutter in ihren Raum, in ihr Zimmer kam und sie aufweckte, sagte sie: Stimmt, du wolltest eine kleine Schwester, aber du müsstest dein Zimmer teilen und du müsstest deine Spielzeuge teilen und ihr könnt nicht auf Urlaub gehen. Und dann sagte sie: Na, ich möchte eigentlich eh keine kleine Schwester. Und dann hört sie, wie das Auto wegfuhr. Und sie setzte sich im Bett auf und dann sagte sie: Jetzt habe ich meine Schwester getötet. Und von diesem Tag an hatte sie dieses Kainsmal der Schulterabtreibung zu tragen. Im zweiten Szenario ist die Abtreibung und dann wird ein anderes Kind geboren. Das Kind, das nach der Abtreibung kam, ist schon belastet von vornherein mit dem Anspruch, 2 Leben leben zu müssen und erfüllen zu müssen. Das abgetriebene Kind wird das perfekte Kind. Das imaginäre Kind, das beispielhafte Kind. Es wird niemals krank, es übergibt sich niemals. Aber das Kind, das nachher kam, ist eine Enttäuschung, denn es ist ja ein reales Kind. Es schreit in der Nacht. Und er bekommt Windpocken an dem Tag, wo man eigentlich in Urlaub fahren wollte. Und dieses Kind weiß, es gibt unerfüllbare Erwartungen, die auf ihm lasten. Zurück zum Harry Potter. Die andere Sache: Harry Potter schaut in den Spiegel und er sieht alle diese unsichtbaren Leute hinter ihm. Er ist von den unsichtbaren Leuten umgeben. Der Abtreibungsüberlebende ist auch umgeben von 1, 2, 3 oder mehreren unsichtbaren Menschen. Ich erinnere mich, Jahre zuvor sahen wir in Medjugorje eine Frau, die von einer, wie sie sagte, bösartigen Gegenwart von Leuten bedrängt wurde, die sie im Spiegel sah. Sie hatte schon 2 Exorzismen, aber es war vorher eine Abtreibung in der Familie. Und wir haben etwas gemacht und dann fragten wir sie: Geht es Ihnen besser? Und dann sagte sie: Ja, vielleicht ist noch jemand. Wir werden nichts erfinden. Aber in der Heiligen Messe sah sie ein 5-jähriges Kind um den Altar herumlaufen oder zum Altar laufen und sie sagte: Ich sah dieses Kind. Wir können das nicht erfinden. Sie rief ihre Mutter und sagte: Nicht 5, sondern 5,5. Wir haben dieses Kind Gott übergeben und haben eine Trauer um das Kind gemacht. Und wie fühlst du dich jetzt? Fragten wir sie. Und jetzt bin ich das erste Mal in meinem Leben, bin ich eingeschlafen, nur mit meinem Schutzengel neben mir und ohne diese anderen Präsenzen und Gegenwarten. Er ist eine sehr schlechte und schlechtes tuende Welt. Ja, auch Harry Potter ist zornig. Warum lebst du? Warum lebe ich und warum lebst du nicht? Diese unheimliche Welt des Voldemort, das Blut der Unschuldigen, wird dich am Leben halten, aber zu einem unglaublichen hohen Preis. Du hast jemanden, du hast etwas Reines und Verteidigungsloses getötet, um dich selbst zu retten. Und du wirst ein verfluchtes Leben haben, nur ein halbes Leben. Es ist nicht wert, gelebt zu werden. Diese Themen kommen in den Träumen der Abtreibungsüberlebenden immer wieder vor. Wir hatten ein 7-jähriges Kind, er träumte von einem Flughafen und einem terroristischen Überfall und Menschen wurden erschossen und blieben liegen. im Zentrum. Und ich sage, in meinem Traum hatte ich unter diese Leute durchzukriechen und ihr Blut in mich aufzunehmen. Dann belastet von einem Parasiten. Nur hier, man sieht diese Bilder und man sieht Harry Potter. Dieses Ding, dieser Parasit, das in meinem Leben ist, mich kontrolliert und mich in die Richtungen treibt und mich davon abhält, frei zu sein. Ich glaube, wir werden das übergehen. Ja, Post-Abortion Survival Syndrome und Sexualität. Weil ich nicht weiß, wer ich bin, ist es sehr schwierig, weil ich in meiner kleinen Schutzhülle lebe, kann ich mich nicht selber weggeben. Erstens gibt es nichts zu geben, denn ich kann mich nicht geben, denn da ist nichts. Ich lebe nicht in meinem Körper und ich halte Ausschau nach einem Bruder oder einer Schwester. Die Homosexualität. Ich habe einen abwesenden Vater. Ich hasse meine Mutter. Sie tötete mein Geschwisterchen und stürzte mich in Verwirrung darüber, wer ich bin. Also, das ist die Sache mit der Homosexualität. Es gibt ein ganzes Kapitel über PASS und Eheleben. Es wird sehr schwierig. Der Überlebende wird dir immer sagen, in einer Ehe muss gemeinsames Leben sein und Gemeinschaft sein. Ich gebe dir, was ich bin, und ich empfange von dir, wer du bist. Das ist Gemeinschaft, es ist Teilen. Aber Überlebende sagen, wir wissen nicht, was die richtige Distanz und Nähe ist. Darum versuchen wir uns entweder zu fusionieren oder wir bleiben auf Distanz. Aber es gibt keine Verbindlichkeit und es gibt keine richtige Gemeinschaft. Es gibt eine ganze Erziehung, die eigentlich getan werden müsste auf diesem Gebiet. Die Billings-Methode ist ein Werk der Barmherzigkeit, kann man sagen, denn es ist ein Werk der Menschwerdung, der Inkarnation. Es hilft den Menschen wiederum in ihrem Körper zu leben, in der Zeit und mit der Beobachtung der Hormone und der Sekrete und so weiter und der Temperatur. Es ist ein Werk der Barmherzigkeit. Das Problem der Unfruchtbarkeit, da ist dann oft eben ein Abtreibungs-Survivor-Syndrom dahinter. Sie können nicht, wenn man sie versöhnt mit ihren Eltern, dann können sie sich wieder öffnen für das Leben. Das werden wir übergehen. Auch dieses übergehen wir. In den nächsten 10 Minuten möchte ich eine Botschaft der Hoffnung bringen. Wenn Sie auf das schauen und wenn Sie in die Straßen gehen, und dann wissen wir, wir schauen in den Abgrund hinein. In der Apokalypse wurde eine Türe vor uns geöffnet und niemand kann das schließen. So, wir schauen in den Abgrund hinein, wie Nietzsche. Wenn jemand in den Abgrund hineinschaut, dann wird der Abgrund auf dich zurückschauen. Aber wir können hineinschauen und hinunterschauen und ein Lied der Herrlichkeit und des Lobpreises singen. Das Gefühl und das Bedürfnis nach einer Neuevangelisierung ist da. Und es ist etwas, was Johannes Paul II. Als auf spezielle Weise definiert hat. Ich weiß nicht, ob er das selber so richtig und selber gut verstanden hat. Ich war an der Päpstlichen Akademie für das Leben und ich hielt eine kleine Rede. Und ich präsentierte mich dem Heiligen Vater und sagte, ich arbeite mit Lejeune und über Post-Abortion-Syndrom. Und dann schaute Johannes Paul II. Auf mich mit einem Blick, der mir richtig auf den Grund der Seele schaute. Du und ich, wir haben dieselbe Sorge und dasselbe Anliegen. Er wusste sehr gut, dass die Wunden für die Frauen, für die Männer und für die Kinder groß sind. Und alle, die mit Kinderkatechese involviert und beschäftigt sind, wissen, wie tief die Wunde geht und wie zerbrochen unsere jungen Leute oft sind. Der Papst wusste, das war das Gefühl und das Wissen darum, eine neue Evangelisierung durchführen zu sollen. Das ist ein sehr wichtiger Begriff. Der Abtreibungsüberlebende hat ein Problem mit der Sprache. Die Wörter werden verdreht und zerstört und distortiert. Die Wörter haben eine Bedeutung. Love, Liebe, bedeutet nichts für die jungen Leute, weil sie ja kein Beispiel für Liebe haben. Wir konnten nicht 4 Kinder erhalten, wir konnten uns das nicht leisten, darum haben wir die anderen Kinder im Mutterleib getötet. Also Liebe, Vertrauen und so weiter wurden ihrer Bedeutung beraubt. Die zweite Sache, die Sprache muss Gefühle entwickeln und muss lernen, das zu tun. Wenn das Herz verschlossen ist, braucht man auch die Sprache nicht entwickeln, weil es ja nichts gibt, das wir teilen können. Jetzt hat man diese Computersprache und diese sterilen Codesprachen. Sie müssen ja nie etwas besonders Tiefes ausdrücken können, denn es ist ja nichts da. Die Verweigerung der Menschwerdung, hier wiederum auch das Werk der Barmherzigkeit, zum Beispiel die Billings-Methode und das Wiederintegrieren und die Leute wieder in die Zeit und in den Raum und in den Leib zurückzubringen. Diese wunderbaren Werkzeuge stellt die Kirche uns zur Verfügung. Das ist ein Zeugnis, das sehr gut ausdrückt, wie sich jemand fühlt. Ich bin ein Wrack und ich habe Angst vor Beziehungen und ich möchte gar nicht rausgehen aus meinen inneren 4 Wänden. Ich möchte mit diesem Bild jetzt, mit dieser Folie es bewenden lassen. Dieses Bild wurde von Michael D. O'Brien gemacht. Er ist ein kanadischer Riese, ein Buchautor und ein Künstler. Letztes Jahr war ein Treffen von Abtreibungsüberlebenden in Moskau. Wir konnten nicht hingehen, aber wir sandten ihnen einen Text und sie liebten dieses Bild von O'Brien. Sie waren sehr enthusiasmiert. Sie hatten den Eindruck, sie müssten ihre Schutzwelle selber machen. Aber Gott selber hat ja einen Schutzraum produziert, in dem wir immer noch leben können und einen Raum der Freiheit haben. Aber wir sind geschützt. Gott selber hat das gemacht. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die falschen Schutzwelle ersetzen durch die göttliche und nicht bedrohende Schutzmaßnahme ersetzen. Die Zeichnung auf der rechten Seite ist ein Abtreibungsüberlebender, der aus dem Schlamm herauskommt. Und sein Rettungsseil, das ihn herauszieht aus dem Schlamm, ist Jesus. Und mit der anderen Hand zieht er sich selber ein bisschen aus dem Sumpf, weil er sagt, er muss auch etwas beitragen zu seiner Rettung. Aber das Rettungsseil ist Jesus. Ich entschuldige mich, ich habe sehr viel gesprochen jetzt. und manche Aspekte konnte ich nicht richtig abdecken, weil als am Schluss möchte ich auf ein Buch hinweisen und auf es gibt viele einfache Dinge, die wir machen können, und es gibt eine große Hoffnung. In dieser Generation kommen wir wieder zurück zum Wesentlichen. Und die Abtreibungsüberlebenden verstehen die Eucharistie auf eine Art und Weise, die wahrscheinlich Sie und ich überhaupt nicht richtig verstehen können, oder in einem dieses kleine, demütige und Opfer von Jesus, das die ganze Kraft Gottes in sich enthält, das ist genau das, was sie suchen. Und diese Menschwerdung in der Eucharistie ist etwas, was ihnen Leben gibt. Danke.